Liebe Gemeinde, wir alle müssen sterben. Es gibt ja nichts, was so sicher ist wie der Tod. Sobald wir geboren werden, gehen wir gewissermaßen dem Tod entgegen. Zu Beginn dieses Jahres liefen dann endlos Schleifen von sterbenden Menschen über unsere Bildschirme. Geisterstädte in Wuhan, in Italien, starben Menschen überfüllten Krankenhausfluren. In New York stapelten sich Leichen in Kühlhäusern und in Brasilien haben wir Bilder von Massengräbern gesehen. Inzwischen läuft davon fast nichts mehr in den Nachrichten, doch das Sterben geht ja trotzdem weiter. In großen Teilen der Welt wurde auf das Coronavirus mit massiven Gegenmaßnahmen reagiert. Mundschutzpflicht, Einschränkung von Grundrechten, in einigen Ländern komplette Lockdowns über Wochen. Madrid wurde gerade von der Außenwelt wieder abgeriegelt. Europaweit laufen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronaviruses wieder an. Und trotzdem wird ja täglich munter weiter gestorben. Nicht nur an Corona, sondern an Altersschwäche durch Krankheiten, Unfälle, Drogenkonsum oder Gewalt. Das Coronavirus hat am Sterben überhaupt nichts geändert. Jedes Jahr sterben in den USA 15.000 Menschen durch Schusswaffen und weitere 30.000 werden verletzt. Hinzu kommen dort etwa 60.000 Drogentote pro Jahr. In Deutschland beklagen wir jedes Jahr 3.000 Verkehrstote und etwa 120.000 Menschen sterben jährlich an den Folgen von Tabakkonsum. Nur versetzt uns das merkwürdigerweise nicht in Panik. Betrachten wir einmal die Corona-Pandemie aus einem ganz anderen Blickwinkel. Was verstört uns überhaupt daran, dass Menschen sterben? Ja, und man könnte ja sagen, hinzu kommt, zumindest junge Menschen sterben in einem zu vernachlässigenden Maße. Es sterben viel mehr unter 40-Jährige an Alkohol, Drogenkonsum oder Verkehrsunfällen als durch das Coronavirus. Ja, und warum schockiert es uns denn so, dass vor allen Dingen alte Leute sterben, über 80? Aus Sicht einer 80-Jährigen ist die Frage natürlich unerhört. Jeder will doch leben. Und wenn ich jetzt mit einer Familie reden würde, die gerade eine 80-jährige Oma verloren hat, würden sie mit vollem Recht sagen, dass das schmerzhaft ist und sie sich wünschte, sie wären noch bei ihr. Aber folgen wir dem Gedanken einmal. Denn dann stoßen wir auf eine Frage, die es schon lange vor Corona gab. Vielleicht wird sie uns jetzt nur stärker bewusst. Wann ist eigentlich ein Mensch bereit zum Sterben? Und wann sind wir bereit, einen Menschen gehen zu lassen? Vor 100 Jahren hätte sich die Frage, ob ein 80-Jähriger beatmet werden soll oder nicht, nie gestellt. Wenn Menschen 80 wurden, waren sie ohnehin schon alt und Beatmungsgeräte gab es nicht. Man wäre wahrscheinlich recht schnell gestorben. Das Gleiche galt dann auch bei Krebs, bei Nierenversagen, bei Lungenentzündung, Herzkrankheiten, Infektionen und was es sonst noch so gab. Und junge Menschen starben übrigens auch an solchen Krankheiten. Junge Menschen starben an schweren Krankheiten und Alte erst recht. Über den Tod eines sehr alten Menschen hätten Angehörige getrauert. Aber sie wären nicht schockiert gewesen. Wir sehen also, es hat sich etwas verschoben. Die Medizin hat sich heute enorm verbessert und das ist zunächst einmal ein großer Segen für alle Generationen. Die Kindersterblichkeit ist auf einem Tiefstand. Wer einen Herzinfarkt hat, muss nicht sterben, sondern wir können Bypässe legen oder sogar ein ganzes Herz inzwischen austauschen. Infektionen werden mit Antibiotika behandelt. Eine Lungenentzündung ist heute bei Weitem kein Todesurteil mehr. Ich hatte als Kind, glaube ich, 2 oder 3, ohne davon irgendeinen Schaden davon getragen zu haben. Naja, zumindest nicht sichtbar. Und auch alte Menschen, die krank werden, können gut behandelt werden. Alles das führt dazu, dass die Lebenserwartung kontinuierlich steigt. Ein Siegeszug der Medizin und modernen Gesellschaft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich dadurch eben ein merkwürdiges Verhältnis zum Leben und Sterben an sich eingestellt. Niemand darf sterben. Nicht aufgrund persönlicher Betroffenheit, sondern weil es nicht in unser Selbstverständnis und unser Bild von Gesellschaft passt. Krankheiten sollen kontrolliert und besiegt werden. Wir wollen wissen, was um uns und in uns vorgeht. Eine Welt, in der niemand vor seiner Zeit sterben muss, das ist der Traum der modernen westlichen Welt. Und dafür tut die Medizin alles. Und deswegen verstört uns das Coronavirus auch so. Nicht, weil Menschen sterben, sondern weil wir nicht kontrollieren können, warum. Weil wir kein Gegenmittel haben und weil wir nicht wissen, warum einige junge Menschen sterben und andere nicht und einige alte sterben und andere nicht. Wären wir so geschockt von den reinen Todeszahlen, dann hätten wir schon lange mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der wir Ausgangssperren verhängen, auch schon Waffengesetze verschärft, das Rauchen verboten oder Tempolimits auf Autobahnen und Innenstädten durchgesetzt. Aber bei Waffen etwa wissen wir, wie sie töten und wo sie töten. Vor allen Dingen nicht bei uns vor der Haustür. Oder ob ich das Rauchen anfange oder aufgebe, ist eine individuelle Entscheidung. Und zumindest im Straßenverkehr habe ich die Illusion davon, das Geschehen unter Kontrolle zu haben. Das Problem in unserer Gesellschaft ist also nicht, dass Menschen sterben. Das lässt uns sogar einigermaßen kalt, sonst würden wir nicht Tausende von Menschen vor unseren Küsten ertrinken lassen. Was uns ängstigt, ist zu sterben, ohne Kontrolle zu haben. Und Corona ist unsichtbar, unkontrollierbar. Keiner weiß, warum einige Menschen sterben und andere keine Symptome zeigen. Das macht uns Angst und macht uns verrückt. Niemand soll vor seiner Zeit sterben. Doch die Antwort auf die Frage, wann die Zeit gekommen ist, wird auch immer abstruser. Tiefe Bestürzung, wenn Menschen mit 78 Jahren sterben. Viel zu jung, es lag noch so viel vor ihnen. Selbst bei 85 Jahren wird noch versucht, alle medizinischen Tricks auszureizen, um noch ein Lebensjahr aus dem Körper zu pressen. Während wir meinen, alle müssten mindestens mit 90 sterben, träumen die Mediziner schon davon, 120 oder 200 Jahre Menschen am Leben halten zu können. Es ist ein Abnutzungskampf gegen das Sterben. Ob es auch ein Kampf für das Leben ist, das sei mal dahingestellt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Psalm 90. Die Worte sind aktueller denn je. Ich glaube, heute gilt es vielleicht, das Sterben zu lernen. Das bedeutet erst einmal akzeptieren, dass wir sterben müssen. Akzeptieren, dass irgendwann eine Zeit kommt. Und akzeptieren, dass die Zeit nach hinten hin nicht ewig verlängert werden kann. Durch das Coronavirus wird uns vielleicht stärker bewusst, dass nicht alle Krankheiten besiegt sind, dass jeder und jede sterben muss und dass der Tod mit dem Alter kommt. Darüber sollen wir klug werden. Was bedeutet jetzt aber klug werden in Bezug aufs Altern und Sterben? Auch hier hat sich etwas verschoben. Früher bedeutete klug altern, sich auf den Tod vorbereiten, so dass man irgendwann loslassen konnte, wenn die Zeit gekommen ist. Klug hatte eine spirituelle Dimension, mit Gott und dem eigenen Leben versöhnt sein, den Tag nicht in Streit enden lassen, die geschenkten Momente mit lieben Menschen auskosten, weil es immer die letzten sein können. Heute hat sich das Klugsein von einem spirituellen in einen wissenschaftlichen Bereich verschoben. Klug werden bedeutet immer mehr Wissen sammeln, immer bessere Behandlungsmethoden entwickeln, immer mehr Krankheiten besiegen. Es geht nicht darum, vorbereitet zu sterben, sondern vorbereitet zu sein, falls der Tod an die Tür klopft, mit Schläuchen und Infusionen ihm noch einmal von der Schippe zu springen. Es soll jetzt keine generelle Schelte der Medizin sein. Und es soll auch nicht heißen, dass man alte Menschen nicht mehr behandeln sollte, auf keinen Fall. Aber es geht doch darum, ein gesundes Maß wiederzuerlangen. Ein über 80-Jähriger mit Demenz im Anfangsstadium bekommt Nierenversagen oder Krebs. Die Medizin will ihn retten. Bei knapp über 50% sind die Behandlungschancen, sonst stirbt er in wenigen Monaten. Und natürlich wird diese Behandlung schwer. Medikamente mit starken Nebenwirkungen, Dialyse bzw. Chemotherapie. Entscheiden kann er das aufgrund seiner Demenz schon längst nicht mehr selbst. Die Kinder werden dazu gerufen. Sie müssen entscheiden, soll er behandelt werden oder nicht. Gibt es ein richtig oder falsch? Es gibt zumindest zwei Perspektiven. Eine ist, früher wäre der Vater wahrscheinlich im Kreis seiner Familie gestorben. Die Kinder wären nie überhaupt in ein moralisches Dilemma geraten. Sie müssten sich nie die Frage stellen, ob sie sich schuldig gemacht haben an ihrem Vater. Entweder weil sie ihn zu früh aufgegeben haben oder weil sie seine letzten Tage in eine medizinische Hölle verwandelt haben. Früher hätten sie wahrscheinlich mit Dankbarkeit auf sein Leben zurückgeschaut. Nach einem langen und erfüllten Leben hat es Gott gefallen, unseren Vater nach kurzer und schwerer Krankheit heimzurufen. Und heute? Mir sind besonders eindrücklich Menschen vor Augen, die wirklich vorbereitet sterben. Sie haben mit ihren Frieden mit Gott gemacht. Sie wissen, wohin sie gehen. Und sie sagen dann irgendwann, es ist genug, lasst mich los, ich will gehen. Meine Nachbarin ist im sehr hohen Alter mit über 90 Jahren gestorben. Sie wollte noch mal ihre Familie sehen. Das war gar nicht möglich, weil die Familie über die ganze Welt verstreut war. Aber sie konnte nicht mehr richtig sehen und war auch schon langsam am Wegdämmern. Und so spielte ihr ältester Sohn, selber schon in seinen 70ern, ihr noch einmal ein Kaffee trinken mit ihrer ganzen Familie vor. Er klapperte mit dem Geschirr, er hatte Kuchen dabei. Und am nächsten Tag starb sie selig mit dem Eindruck, dass ihre ganzen Kinder noch einmal da waren. Sie konnte loslassen. Gegen die Angst vom Sterben hilft als erstes, sich wieder für das Sterben zu entscheiden. Zweitens, gehe hin, iss dein Brot mit Freude, trink dein Wein mit frohem Herzen. Genieße das Leben mit der Frau oder dem Mann, die du liebst, alle Tage deines vergänglichen Lebens, das Gott dir gegeben hat. Alle deine nichtigen Tage hindurch. Worte aus dem Prediger. Auch sie stammen aus einer Zeit, als Menschen ja gar keine Möglichkeiten hatten, der Krankheit und dem Tod etwas entgegenzusetzen. Wer damals eine Blinddarmentzündung hatte, die berühmte Seitenkrankheit, starb. Immer. Das Buch des Predigers kennt übrigens auch kein Leben nach dem Tod. Nicht mal die Hoffnung hat er. So lautet sein Rat, lebt ein gutes Leben. Und ein gutes Leben heißt hier Genuss, Freude, Liebe und Sinnlichkeit. In der Corona-Zeit jetzt gerade sterben wir diesen Tod. Wir sind so sehr darauf bedacht, das physische Leben zu erhalten, dass wir darauf in Kauf nehmen, psychisch und sinnlich zu sterben. Vieles, was unser Leben eigentlich ausgemacht hat, Konzerte, Partys, Essen gehen, Kontakte, Gesang, Kunst, Sport, es wird eingestellt, um Leben zu retten. Nur wir müssen uns ernsthaft die Frage stellen, was bleibt denn dann vom Leben übrig? Und es ist mir zumindest zu einfach, sich über die jungen Menschen aufzuregen, die egoistisch sind und nur Party machen wollen. Vielleicht sind junge Menschen einfach ein Stück weit sensibler dafür, was noch zum Leben dazugehört. Vielleicht haben sie nicht so sehr Angst vom physischen Tod und fürchten sich viel mehr vor dem psychischen und ästhetischen Tod. Ja, vielleicht müssen wir neu darüber diskutieren, was Leben ausmacht. Die Bibel jedenfalls engt den Begriff des Lebens nicht auf unser physisches Leben ein. Und das ist übrigens wichtig, dann wäre es so, dann wäre ja auch ein Leben nach dem Tod undenkbar. Und vielleicht wird diese Frage auch irgendwann von den sehr alten Menschen aufgeworfen. Ich jedenfalls erwarte das. Wann werden die Menschen sich fragen, was wichtiger ist, mit 90 Jahren isoliert in einem Altenheim zu leben, einen Besuch pro Tag oder nur in der Woche, so wie es im März und April war, damit man einsam noch einige Jahre lebt oder die letzten Jahre mit den Kindern und Enkelkindern verbringen auf die Gefahr hin, dass das Leben durch ein Virus enden könnte? Ich habe zumindest in Gesprächen, als wir diese sehr starken Kontaktbeschränkungen hatten, mit immer mehr alten Leuten gesprochen, die sagten, so ist es für uns nicht auszuhalten. Mir ist ein Gespräch vor Augen, wo eine ältere Frau sagte, das Einzige, wo ich mein Zimmer verlassen darf, ist, um den Müll rauszubringen. Ich habe nur noch 10 Liter Müllbeutel. Ich gehe jeden zweiten Tag den Müll rausbringen. Aber ist das Leben? Das Leben sterben lassen, um lange etwas davon zu haben oder die letzte Lebenszeit mit Leben füllen? Eine Frage, die sich alle Menschen, ganz unabhängig von Corona, irgendwann stellen müssen. Gegen das Sterben zu sein bedeutet deswegen zuerst einmal zu leben. Es bedeutet auch inmitten von Corona das Leben irgendwie lebenswert zu gestalten. Es bedeutet eine neue Balance zu finden, eine Balance zwischen dem Schutz der physischen Gesundheit und der seelischen Gesundheit. Jetzt gerade, wer heute Morgen von euch Zeitung gelesen hat, ging ein Aufschrei durch die Welt der Kinderärzte, weil irgendein Bürokrat in Regeln geschrieben hat, dass Kinder im Krankenhaus nur eine Stunde am Tag besucht werden dürfen. Und zu Recht gesagt worden ist, wenn wir damit anfangen, dann brauchen wir die Kinder gar nicht erst ins Krankenhaus zu stecken. Die werden kränker als zuvor. Wenn wir das nicht schaffen, diese Balance zu finden, könnte es passieren, dass wir zu einem langen Leben verdammt sind, das innerlich völlig tot ist. Und drittens und letztens, denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben oder auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Worte aus dem Römerbrief, die ich gerne bei Beerdigungen verwende. Die Bibel ist nicht gegen das Sterben. Es gehört nämlich zum Leben dazu. Wogegen die Bibel sich wendet, ist gegen Angst. Angst vor dem Leben und auch Angst vor dem Tod. Paulus ist aber davon überzeugt, dass jegliche Angst unbegründet ist, egal ob im Leben oder im Sterben. Denn wir gehören ganz Christus. Wenn wir leben, ist er bei uns und wenn wir sterben, ist er auch bei uns. Wir brauchen deswegen keine Angst vorm Sterben haben, denn sterben wir, so sind wir des Herrn. Damit will Paulus ausdrücken, dass wir bei Christus eine Heimat finden werden. Sterben wir, ist es nicht das Ende. Es ist ein Durchgang hin zum ewigen Leben. Und dieser Zusage dürfen wir vertrauen. Egal, ob wir selbst vom Tod bedroht sind oder Freunde und Verwandte sterben. Sterben wir, so sterben wir mit Christus. Und so werden wir auch alle mit Christus auferstehen. Und der Tod hat so keinen Schrecken mehr. Gerade jetzt in Corona-Zeiten werden wir vielleicht noch einmal auf Herz und Nieren geprüft. Wie ist es mit unserer Auferstehungshoffnung? Wenn wir wirklich aus ihr leben, dann sollte es doch möglich sein, einen gesunden Umgang mit Tod und auch mit Corona zu finden. Vorsichtig und besonnen, ja, aber doch bitte nicht von Angst gelähmt. Der Tod könnte uns jeden Tag treffen, natürlich in Form von einer Infektion irgendwo unter Menschen, doch aber auch auf dem Weg zur Arbeit im vermeintlich sicheren Auto oder allein zu Hause, während ich mir eine Tasse Tee mache, anhand eines kaputten Steckers. Die meisten Unfälle und Todesfälle ereignen sich übrigens im Haus, bei irgendwelchen alltäglichen Dingen. Doch so ungewiss der Zeitpunkt ist, so gewiss ist doch, es wird nicht das Ende sein. Es ist der Anfang vom ewigen Leben. Gegen das Sterben, so lautet der Titel heute, gegen das Sterben, es gibt kein Mittel dagegen. Sterben müssen wir alle. Es liegt an uns, darüber klug zu werden und uns innerlich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Es liegt an uns, zuerst das Leben zu lernen, bevor wir uns vom Tod vereinnahmen lassen. Und es ist uns geschenkt zu glauben. Auch wenn wir sterben, so werden wir doch leben, zusammen mit unserem Herrn Jesus Christus. Amen.